Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Auch wenn die Ferienzeit im Saarland so langsam zu Ende geht, setzen wir uns heute die Sonnenbrille auf, ziehen die bequemen Schuhe an und machen uns auf zu ein paar touristischen Zielen. Allerdings auch zu welchen, in denen es offenbar zu viele Touristen gibt. Denken wir nur an die Massenproteste gegen zu viel Tourismus, die es ja etwa in Barcelona oder auf Mallorca gegeben hat. Ein Musterbeispiel für dieses Problem ist seit vielen Jahren ja auch Venedig. Die Bilder von riesigen Kreuzfahrtschiffen, die sich in die Lagune quälen, sagen ja eigentlich alles. Dagegen ist die Stadt zwischenzeitlich vorgegangen, aber die Tagestouristen bleiben für manchen auch so mehr Fluch als Segen. Deshalb hat man kürzlich in einer Testphase Tagestickets ausgegeben. 5 Euro hat der Eintritt gekostet. Die Stadt hat damit rund 2,2 Millionen Euro eingenommen, deutlich mehr als erwartet. Anna Giordano berichtet über die Probleme mit dem Tourismus und die Erfahrungen mit dem Tagesticket.
Zwischen Souvenirshops und Eisdielen ist sie beinahe unsichtbar, die kleine Fleischerei im Zentrum Venedigs. Ein Metzger schneidet hinten im Arbeitsbereich Koteletts. Metzgerin Patrizia Gorghetto bedient ab und zu einen Kunden. Voll ist es hier drinnen nicht. Hier in Venedig gab es einmal sehr viele Metzgereien, aber jetzt sind wir sehr, sehr wenige geworden, weil es eben auch immer weniger Venezianer gibt. Immer weniger Venezianer, immer mehr Touristen. Und diese Entwicklung ist kein Zufall, weiß die Metzgerin. Der Tourismus macht die Stadt nicht nur weniger lebenswert, er treibt auch die Preise nach oben, auch bei den Immobilien. Vor allem junge Leute finden keine Wohnung mehr in der Stadt und ziehen weg. Nur eine von vielen Auswirkungen. Das 5-Euro-Tagesticket sollte ein innovativer Versuch sein, um zumindest die Anzahl der Tagestouristen in Venedig zu reduzieren. Ob Gorghetto etwas davon gespürt hat? Nein, überhaupt nicht. Und vor allem habe ich nicht verstanden, warum man nur für die Zeit von 9 bis 16 Uhr ein Ticket brauchte, wenn um 16 Uhr jeder kommen konnte. Die Verantwortlichen der Stadt Venedig sehen das anders. Bei der offiziellen Bilanz der Testphase ignoriert Bürgermeister Luigi Brugnaro zunächst die Tatsache, dass das Tagesticket de facto niemanden abgeschreckt hat. Er wertet die 29 Testtage trotzdem als Erfolg. Wie oft haben wir gesagt, nach Venedig kommen 10 Millionen Leute, nein, 7 Millionen, nein, irgendwas anderes. Jetzt haben wir verlässliche Daten, schwarz auf weiß. Die Menschen haben gesagt, wer sie sind und wo sie herkommen. Wer im Testzeitraum ein Besucherticket für das historische Stadtzentrum erwerben wollte, musste sich online registrieren und bekam einen QR-Code. Mit dem konnte er sich anschließend bei den Kontrollen ausweisen. Mit den so erhaltenen Daten könne man nun passende Maßnahmen erarbeiten, bekräftigt auch der für den Tourismus zuständige Stadtrat Luca Venturini. Er sieht das technische System auch als Tool für die Zukunft. Damit wissen wir im Voraus und manchmal sehr weit im Voraus, wie viele Touristen die Stadt an einem Tag besichtigen werden. Die Stadt hat so die Möglichkeit, sich darauf auszurichten, aber sie hat auch die Möglichkeit, mit dem Touristen zu kommunizieren. Man könne so etwa die Menschen auf besonders überfüllte Plätze hinweisen, sagt Venturini. Dass die Testphase auch für ihn gut funktioniert hat, sagt auch der Direktor des Venezianischen Hotelverbands Claudio Scarpa. Das Experiment hat gut geklappt, weil das System flexibel war und weil wir es geschafft haben, die Touristen von der Gebühr zu befreien, die in den Hotels übernachtet haben. Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Unklar bleibt, wie es nun konkret weitergehen soll. Bürgermeister Luigi Brugnaro sagte, er könne nicht ausschließen, dass ab 2025 an deutlich mehr Tagen eine Gebühr gezahlt werden müsse und dass diese bis auf 10 Euro steigen könne. Dazu müsse man nun aber erst einmal alle Daten auswerten. Obwohl der Massentourismus zahlreiche Schäden angerichtet hat, scheut sich die Stadt offenbar vor allzu abschreckenden Maßnahmen. Denn, so Bürgermeister Brugnaro, ich möchte daran erinnern, dass der Tourismus in diesem Moment das ganze Land über Wasser hält. Nicht nur Venedig, das ganze Land. Die Industrie hat große Probleme und daher können wir froh sein über den Tourismus.
Zumindest das offizielle Venedig sieht die Touristen also nach wie vor positiv, wenn auch vielleicht in etwas regulierterer Form. Anna Giordano hat berichtet. kommen wir von der vollen Rialto-Brücke zur chronisch überfüllten Karlsbrücke. Auch in Prag sind Einheimische unglücklich mit dem Tourismus. Aber auch die tschechische Hauptstadt lebt zu großen Teilen von den Besuchern. Unsere ARD-Prag-Korrespondentin Marianne Allweis ist für uns mal in die Altstadt gegangen.
Die Karlsbrücke in Prag ist immerhin breit genug für den steten Touristenstrom. Große Gruppen mit Kopfhörern schieben sich über die Moldau, schlängeln sich vorbei an Souvenirständen und asiatischen Hochzeitspaaren samt Fotografen. Einheimische verirren sich selten hierher. Viele Besucher finden das normal.
Also für die Großstadt ist das super. Ich finde das Gewusel schön.
Ja, also ich schließe mich an. Ich finde es auch angenehm. Also es gibt überfülltere Orte.
In Prag zum Beispiel die schmalste Gasse Tschechiens in der Nähe der Karlsbrücke. Vorübergehend geschlossen, heißt es im Internet. Das stimmt so nicht. Theoretisch ist sie offen. Eine Ampel regelt sogar den Durchgang. Doch die Schaulustigen verstopfen selbst die breite Straße vor der Gasse. Wir haben das auf TikTok gesehen. Wir haben nach spannenden Orten in Prag gesucht. Und dann war die Gasse in 3-4 Videos. Das Restaurant hinter der Gasse am Moldauufer wollte nur noch zahlende Gäste durch die Gasse lassen und stellte ein Warnschild auf. Wegen der sozialen Netzwerke ist die Gasse so populär geworden, dass Massen hier durchgehen. Und wir verlieren Gäste. Inzwischen ist das Schild wieder abmontiert. Die Stadt Prag hat es entfernen lassen. Ihr gehört die alte Feuergasse. Doch die Debatte über Overtourism flaut nicht ab. Die Kellner im Restaurant verstehen die ganze Aufregung nicht so ganz. Naja, wir leben davon. Wir mögen Touristen. Hier im Zentrum wohnen eh nur reiche Leute. Die können in ihre Landhäuser flüchten. Aber wir müssen unsere Mieten bezahlen. Besonders auf der Kleinseite unterhalb der Prager Burg leben noch viele Einheimische. Hier gibt es nicht nur noch Touri-Kneipen und Ramschläden, sondern auch Galerien, Metzger, Obsthändler und Cafés mit Stammgästen. Ich selbst freue mich über Touristen, erzählt eine ältere Pragerin. Aber inzwischen sind manche Orte so entvölkert und überlaufen, dass die Atmosphäre darunter leidet, denn die hängt von der Gemeinschaft ab. Dieser Genius Loci Prags droht verloren zu gehen, unwiederbringlich. Wir Alteingesessenen versuchen, unsere Treffpunkte zu erhalten. Einige aus unserer Clique mussten aber schon wegziehen und kommen nur noch zu Besuch zurück. Eine andere Kaffeebesucherin ist vor längerer Zeit aus Prag nach Köln gezogen und viel gereist. Die Moldau-Metropole hält sie für die schönste Stadt der Welt. Ich war während der Pandemie hier und bin auf der Karlsbrücke spazieren gegangen. Ich habe die Schönheit Prags ganz anders sehen können. Ich habe es so genossen. Es war wunderschön. Ohne Touristen. Die Corona-Zeit war für viele Einheimische eine willkommene Verschnaufpause, auch für den Mietmarkt. Für die Hotellerie und große Teile der Gastronomie allerdings eine Katastrophe. Restaurants und Cafés mussten schließen. Inzwischen haben andere die Lücken gefüllt und es reisen noch mehr Gäste nach Tschechien als vor der Pandemie. Die größte Gruppe sind mit Abstand die Deutschen. Der Stadtanthropologe Michael Lehetschka sieht Prag auf einen kritischen Kipppunkt zusteuern. Auch für den Tourismus könnte das Folgen haben, denn Prag befindet sich in einer Situation, in der ein weiterer Anstieg der Besucherzahlen zu echten Problemen für die Stadt führen könnte. Volle Straßen, voller Nahverkehr, Lärm rund um die Uhr. Seit 4 Jahren versucht die tschechische Tourismuszentrale, Besucher aus dem Zentrum in andere schöne grüne Stadtteile zu locken oder ganz raus aus Prag. Allerdings meist ohne Erfolg oder nur in ohnehin schon überfüllte Orte in der Nähe der Hauptstadt. Seit der neuen Tourismusstrategie aus dem Jahr 2020 arbeiten wir daran, das Image von Prag als billigem Partyziel loszuwerden, erklärt Klara Janderova von Czech Tourism. Wir richten unsere Werbekampagnen an Reisende aus der Altersgruppe 35+, die sich beispielsweise mehr für Kultur, Sehenswürdigkeiten und Gastronomie interessieren. Konkret debattiert wird allerdings nur über ein Verbot von besonders anstößigen Kostümen bei Junggesellenabschieden. Anwohner fordern immer wieder frühere Schließzeiten oder Nachtfahrverbote. Doch mit Regulierungen tut sich die wirtschaftsliberale Touristenstadt schwer. Laut Analysen steigen die Zahlen der kurzfristigen Mietwohnungen in Prag wieder. In vielen europäischen Städten werden Plattformen wie Airbnb reguliert, so die Publizistin Apolena Rychlíková. In Prag herrscht dagegen Stillstand. Unter anderem deshalb, weil die Stadt nicht in der Lage ist, die bestehenden Vorschriften durchzusetzen. Die Folgen werden immer spürbarer. Die Mietpreise haben mit zum Teil 20 Euro pro Quadratmeter fast das Münchner Niveau erreicht, bei deutlich niedrigeren Einkommen. Im historischen Zentrum Prags machen Airbnb-Angebote schon ein Zehntel des Wohnungsbestandes aus. Fast 80% der Apartments werden von Gastgebern angeboten, die zwei oder mehr Wohnungen vermieten.
Das Elend mit den an Touristen vermieteten Privatwohnungen. Nicht nur, aber auch in Prag ein Problem. Marianne Allweis hat berichtet. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Saftige grüne Wiesen, Kuhglocken und ihre Trägerin und die Bergwelt ganz nah. In den Schweizer Alpen genießen derzeit nicht nur viele Urlauber den Sommer und gehen wandern. Nein, es wird auch hart gearbeitet. Die Schweizer Bauern brauchen dabei allerdings Hilfe und die kommt aus dem Nachbarland. Mittlerweile ist fast jede dritte Arbeitskraft in den Hochalpen aus Deutschland. Unsere Schweiz-Korrespondentin Helena Dehler war in den Bergen unterwegs und hat Deutsche getroffen, die einspringen und die deshalb hochwillkommen sind.
Eine Alphütte im Kanton Graubünden im Osten der Schweiz. Umringt von saftig grünen Wiesen mit Blick ins Tal. Im Hintergrund graue Bergspitzen, die in den blauen Himmel ragen. Eine Schweizer Fahne weht im Wind. Andries Flütsch ist hier Alpmeister und sucht jeden Sommer aufs Neue Personal für die Arbeit auf der Alp.
Dort haben wir gesucht, haben keine Schweizer gefunden. Die letzten drei Sommer waren immer vom Allgäu.
Und diesen Sommer ist es Bianca. Die 20-jährige Milchtechnikerin aus Bayern ist hier als Sennin und macht aus der Milch der Kühe 20 Käseleibe pro Tag. Sie arbeitet 3 Monate am Stück, jeden Tag von morgens um 3 bis zum frühen Abend.
Ja, ist schon anstrengend. Ja, man muss es halt wollen. Also, wenn keinen Spaß dran hast und es ja, nicht willst, dann bist du schnell wieder daheim oder dann packst du es auch nicht durch.
Bianca wollte auf die Alp, weil ihr die Handarbeit und die Nähe zu den Tieren gefällt. Im Großbetrieb in Bayern hatte sie das nicht. Hier auf der Alp in der Schweiz trägt sie als Sennin die Verantwortung für die Käseproduktion, die Kühe und ihr 5-köpfiges Team. Beim Treiben der Kühe von der Weide zum Stall kommt eine Kuh vom Weg ab. Eine gefährliche Situation.
Nina! Sagen wir sie nicht lieber da vorne rum.
Die Kuh versucht mehrmals vergeblich den Hang hochzuspringen, bis sie dann mit Hilfe von Bianca und Nina eine Stelle findet und etwas ungelenk auf dem Weg stolpert. Das war knapp.
Das ist halt immer scheiße, oder wenn da irgendwas Steiles ist, kann halt auch mal schnell gehen, dass irgendeine abstürzt und dann ja, ist sie halt tot.
Im Keller der Alphütte liegen goldgelbe Käseleibe auf Regalen vom Boden bis zur Decke. Der Alpmeister Andres kommt alle paar Wochen hoch aus dem Tal, um zu schauen, ob die Käsequalität stimmt und ob Bianca alles im Griff hat.
Ja, guten Tag miteinander. Wie läuft's?
Er schaut sich den Käse genau an. Je länger er reift, umso dunkler wird er.
Die sehen alle tipptopp aus, nehmen schön Farbe an. Kann man jetzt auch anschneiden.
Auf der Bank vor der Hütte mit Blick auf das Bergpanorama schneidet er mit einem großen Messer ein Stück ab und probiert. Er kaut und fängt an zu lächeln.
Ja, ist gut, ist nicht bitter und nicht salzig. Ist gut zum Essen. Ja, kommt schon gut.
Er ist sehr zufrieden mit dem Käse und somit auch mit der Arbeit seiner deutschen Sennin. Bianca kriegt rund 200 Euro pro Tag. Arbeitet dafür gut 12 Stunden. In Deutschland, sagt sie, würde sie für dieselbe Arbeit weniger kriegen. 300 Kilometer weit entfernt auf einer anderen Schweizer Alp in der Nähe von Bern steht Melanie aus Norddeutschland in der Küche. Sie hilft hier als Freiwillige.
Das ist nicht nur Haushalt, also gehört mit dazu, aber das ist auch Heuen, Misten, Schweine füttern, die Ziegen tränken, die Kälber tränken.
Sie wollte ursprünglich Urlaub machen in der Schweiz, hat sich dann aber auf eine Anzeige der Hilfsorganisation Caritas gemeldet. Die Caritas Schweiz vermittelt Freiwillige an Bauernfamilien in Not. Der Bauer Andreas Müller hat sich bei der Hilfsorganisation gemeldet.
Wir haben einfach gemerkt, dass das alles ein wenig viel wird. Ja, mit Kindern, mit Kochen, mit der ganzen Arbeit.
Knapp ein Drittel aller freiwilligen Helfer kommt aus dem Ausland. Der Großteil davon aus Deutschland. Die Siri Germann von der Caritas Schweiz hat eine Erklärung dafür, warum sich so viele Deutsche melden.
Ja, ich denke, das ist ein bisschen diese ideale Vorstellung von der Schweizer Berglandwirtschaft, die Deutschen interessiert und anzieht.
Es sind aber keine Ferien, es ist harte Arbeit. Melanie gefällt das. Mit einer Schaufel sammelt sie Kuhmist auf der Weide.
So, ein wunderschöner, zauberhafter Fladen zum Aufnehmen.
Sie nennt die Arbeit etwas humorvoll auch Scheiße sammeln, strahlt dabei aber über das ganze Gesicht.
Ja, weil es Spaß macht. Die Leute, die Gegend, das ist das Einfache, dieses, ja, vielleicht auch so ein bisschen raus aus einem Trott. Für mich ist das schön, ich finde das gut so.
Marlies, die Bäuerin hier auf der Alp, schätzt an den freiwilligen Helferinnen und Helfern nicht nur die zusätzliche Arbeitskraft, sie genießt auch den Austausch mit Menschen, die eben kein typisches Alpleben führen.
Ja, es ist auch immer schon die Begegnungen und ja, wie sie mithelfen und auch die Freude daran haben, ja, an der Arbeit.
Die Caritas Schweiz vermittelt pro Sommer rund 1000 Arbeitskräfte in die Schweizer Alpen, die freiwillig mit anpacken. Der Bedarf ist groß. Selbst für diesen Sommer fehlen noch 200, die für eine oder zwei Wochen auf einer Schweizer Alp die Bauern unterstützen.
Ob im Urlaub oder als Sommerjob, Deutsche arbeiten auf Schweizer Berghöfen, manche sogar im Urlaub. Helena Dehler war für uns auf der Alp. Antwerpen hat eine gute 500.000 Einwohner und die sind im vergangenen Jahr von mehr als 13 Millionen Tagestouristen besucht worden. Wie viele davon sich eines der typischsten Produkte der Stadt mitnehmen konnten, ist nicht so konkret verzeichnet. Man muss es sich halt leisten können. Die belgische Hafenstadt hat sich ja über die Jahrhunderte zur Welthauptstadt des Diamantenhandels entwickelt. Wer das berühmte Diamantenviertel besucht, braucht allerdings neben Geld auch ein bisschen Fantasie. Denn dort glänzt man vor allem mit Understatement. Jakob Meyer berichtet.
In keiner belgischen Stadt kommt man so schön an wie in Antwerpen. Jedenfalls dann, wenn man mit dem Zug anreist. Der Bahnhof Antwerpen Zentral ist ein prächtiges Gebäude, erbaut Ende des 19. Jahrhunderts. Wegen der hohen Kuppel wird er auch Eisenbahnkathedrale genannt. Das Diamantenviertel liegt nur ein paar Gehminuten vom eindrucksvollen Bahnhofsgebäude entfernt. In den Schaufenstern der Juwelierläden glitzert und funkelt es, aber prächtig ist hier nichts mehr.
Das ist eine ganz spröde Angelegenheit hier. Alles das, was man mit Diamanten an Ästhetik oder an Luxus verbindet, das findet man hier nicht.
Sagt der Diamantenhändler Ulrich Freiesleben, der mit seiner Firma Diamondas hier regelmäßig Geschäfte macht und das schon seit Jahrzehnten.
Früher müssen Sie sich dieses Geschäft so vorstellen. Sie sind in einem Büro gegangen und haben gesagt, welche Art, welche Menge und welche Qualität von Steinen, von Diamanten Sie kaufen wollen. Und dann wurden Telefonate geführt zu Menschen, die geschliffene Ware hier angeboten haben. Und die haben dann sogenannte Broker geschickt. Das heißt, die sind früher hier mit den Taschen, tatsächlich mit den Millionen hier von Büro zu Büro gerannt. Oder das Telefonat ging in die Börsensäle. Die Zeiten sind komplett vorbei. Also spätestens mit Einführung des Mobiltelefons hat sich das also alles komplett geändert.
Früher besiegelten Händler ihre Geschäfte mit einem Händedruck und den Worten Masel und Broche, der jüdischen Formel für Glück und Segen. Das reichte. Und die meisten waren in Diamantenbörsen organisiert. Ulrich Freiesleben ist Mitglied der Antwerpse Diamantkring. Der Zugang zu diesen Börsen ist streng reglementiert, sagt Tom Nays, Pressesprecher des Antwerp World Diamond Center. Das ist der Lobbyverband, der den Handel organisiert.
And that goes pretty far, like if somebody says, hey, he didn't
das geht ziemlich weit. Wenn jemand sagt, du hast vergangene Woche deine Miete nicht bezahlt, du bist nicht vertrauenswürdig, dann bist du raus. Dann wirst du nicht Mitglied. So läuft das. Denn alle Mitglieder der Börse müssen Leute sein, denen du trauen kannst. Vertrauen ist die Arbeitsgrundlage für die Beschäftigten im Antwerpener Diamantenviertel. Mehrere zum Teil spektakuläre Raubüberfälle haben diese Basis schwer erschüttert. Kleine Steine mit großem Wert. Es geht um ein Milliardengeschäft, sagt Verbandssprecher Nays. Sogar Leute, die hier arbeiten, tun sich schwer mit der Vorstellung, dass täglich rund 200 Millionen Dollar durch dieses Gebäude fließen, etwa 37 Milliarden pro Jahr. Das ist eine Menge Geld und das zieht natürlich auch viele Menschen mit unlauteren Absichten an. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren war Sicherheit natürlich eine der obersten Prioritäten. Die Technologie entwickelt sich, wir müssen mithalten und investieren ständig. Die Branche hat aus mehreren Schocks gelernt und bei der Sicherheit aufgerüstet. Es gibt ein umfassendes Konzept fürs ganze Viertel, anstatt isolierter Lösungen für jedes Gebäude. Eine eigene Polizeiwache, Zugangskontrollen, Schranken und viele Kameras. Der Händler Ulrich Freiesleben erklärt:
Ich fühle mich hier sehr sicher. Und hier kann man auch mit jeglicher Art von Werten gehen. Das deckt die Versicherung. Aber nur so lange, wie Sie sich innerhalb dieses Distrikts hier bewegen. Wenn Sie 2 Meter rausgehen, erlischt der Versicherungsschutz. Man entwickelt hier im Laufe der Zeit aber ein Gefühl dafür, wer hier dazugehört und wer nicht. Man muss die Leute gar nicht kennen, sondern die Art und Weise, wie sie sich bewegen. Daran sieht man schon, ob die hier ihren Geschäften nachgehen oder ob jemand ist, der nur gucken will, oder Ähnliches.
Das ist nicht allzu schwer, denn Antwerpens Diamantenviertel ist sehr übersichtlich. Es besteht im Wesentlichen aus 3 Straßen, die zusammen ein spiegelverkehrtes Z ergeben. Hier konzentrieren sich Büros der Händler, Ateliers von Schleifern, Reisebüros, Diamantenbörsen und Labore, die Zertifikate ausstellen. Über ein halbes Jahrtausend hinweg hat sich Antwerpen wegen der direkten Verbindung zur Nordsee zum Zentrum des Handels mit und der Bearbeitung von Diamanten entwickelt.
Antwerpen war nach dem Krieg noch ein Zentrum für die Diamantschleiferei. Da gab es bis zu 30.000 Schleifer. Ich würde mal sagen, vielleicht gibt es heute noch 100.
Peter Bombecke ist noch da. Der Diamantschleifer hat sein Atelier im 2. Stock eines schmucklosen Hauses in der Jovenierstraat. Bombecke, weiße Haare, runde Brille, schwarzes Arbeitshemd, sitzt an der runden Schleifscheibe.
Das ist Gusseisen, da lag Diamantpulver drauf. Man muss lernen, nicht nur die Außenseite von der Stein zu beobachten, aber richtig im Kern zu schauen. Und das ist nicht so einfach. Man muss auch dreidimensional denken können.
Peter Bombecke ist seit 55 Jahren im Geschäft. Neben seiner Werkbank steht ein Schreibtisch mit Computerbildschirm.
Wenn Sie sehen hier, 3D-Scanner auf Basis von Durchmesser, könnten wir berechnen, was für Brillant aus einem Rohdiamant schleifen können. Als Diamantenschleifer geht es darum, den maximalen Wert rauszuholen.
Der Händler Freiesleben macht seit vielen Jahren Geschäfte mit Peter Bombecke.
Weil dieses Gefühl, was ein Schleifer braucht, das kann eine Maschine tatsächlich bisher nicht wirklich entwickeln. Das sind ja immerhin doch in den meisten Fällen um die 50%, die ein solcher Stein lassen muss, damit er diese Wirkung erzielt.
Fans des US-Schauspielers Leonardo DiCaprio findet man kaum im Diamantenviertel. DiCaprio spielt die Hauptrolle in dem Film Blood Diamonds und der ist ganz schlecht fürs Geschäft. Er macht einem breiten Publikum bewusst, dass mit Edelsteinen Söldner in Kriegen bezahlt werden. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kommt heraus, dass sie auch der Terrorfinanzierung dienen. Osama bin Ladens Al-Qaida hat Millionen Dollar mit dem Verkauf von Diamanten nach Europa eingenommen. Die Branche hat reagiert, sagt Verbandssprecher Nays. Alle Handlungen, die auf Terrorfinanzierung oder Geldwäsche abzielen, wollen wir hundertprozentig ausschließen. Das sind sehr strikte Vorschriften und das bedeutete natürlich, dass viele aus der Branche in Antwerpen begannen, nach Dubai oder Mumbai abzuwandern, um dort Geschäfte zu machen. Die Globalisierung macht Antwerpen zu schaffen und der technische Fortschritt. Diamanten aus dem Labor haben fast die gleichen Eigenschaften wie natürliche Edelsteine, sind aber viel preiswerter und unbegrenzt herstellbar. Noch werden nirgendwo so viele Edelsteine umgeschlagen wie in der belgischen Hafenstadt. Fachleute sind sich allerdings nicht sicher, ob die Welthauptstadt der Diamanten auch eine brillante Zukunft hat.
Jakob Meyer hat uns mitgenommen ins Diamantenviertel von Antwerpen. Große Werte gibt es in Antwerpen auch im Königlichen Museum für Schöne Künste. Und auch das Gebäude selbst ist wieder ein Glanzstück nach jahrelangem Umbau. Fast 2 Jahre ist die Sammlung nun schon in architektonisch beeindruckender Kulisse zu sehen und lädt ein, durch 7 Jahrhunderte zu schwelgen. Von Peter Paul Rubens bis James Ensor bietet das Museum eine nahezu vollständige Übersicht über die flämische und belgische Kunst vom 14. bis ins 20. Jahrhundert. Alexander Göbel war zu einem Rundgang dort.
Die flämischen Meister haben wieder ein Zuhause. Carmen Willems, Direktorin des Königlichen Museums der Schönen Künste in Antwerpen, kurz KMSK, strahlt über das ganze Gesicht. Der neoklassizistische Kunsttempel im Süden der Stadt, er ist endlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht.
Dieses Gebäude wird schon seit mehr als 120 Jahren als Museum genutzt. Und da ging es mit kleineren Reparaturen einfach nicht mehr weiter. Außerdem ist die Sammlung immer weiter gewachsen und es gab zu wenig Platz für die vielen Werke. Weder die alten Meister noch die großartige moderne Kunst konnten noch angemessen präsentiert werden.
100 Millionen Euro hat die flämische Regierung in das berühmte, aber lange vernachlässigte Gebäude mit seinen gigantischen Marmorsäulen investiert. 11 Jahre wurde saniert und neu gebaut. Immer dabei Chefarchitektin Dicky Scipio.
Das alte Museum war irgendwann nur noch Unordnung und Chaos. Es ging in diesem Teil darum, klare Wege von einem Raum in den nächsten zu schaffen, ohne den Charakter des Hauses aus dem 19. Jahrhundert zu zerstören. Gleichzeitig haben wir einen vollkommen gegensätzlichen Teil dazu gebaut. Anders als der alte Gebäudeteil mit viel Eiche, Marmor und warmen Farben ist der neue Teil ganz anders, gewissermaßen entmaterialisiert.
Ein in die Innenhöfe hineingebauter, nackter und komplett weißer Würfel erweitert die Ausstellungsfläche nahezu um die Hälfte und ist die neue Heimat der modernen Kunst. Ein mehrgeschossiges Museum im Museum mit Tageslicht.
Das ist etwas Außergewöhnliches. Heutzutage sieht man in Museen meistens nur diese geschlossenen schwarzen oder auch weißen Räume, in denen Kunst ausgestellt wird, mit viel künstlichem Licht. Aber natürliches Licht zu haben, bringt so viel mehr an Qualität für eine Ausstellung. Ich bin sehr glücklich, dass wir das geschafft haben, hier im neuen Teil, und auch, dass das Tageslicht im alten Gebäude wieder zurück ist.
Wer mag und etwas Kondition mitbringt, verzichtet auf den Fahrstuhl und erschließt sich diesen Würfel über die sogenannte Himmelstreppe mit mehr als 100 Stufen. Direktorin Carmen Willems ist begeistert.
Dieser Bau schafft eine ganz besondere Atmosphäre und ermöglicht allen, die hierher kommen, 2 Welten in einem Museum zu besuchen.
Es sei ein schwieriger Balanceakt gewesen, mit architektonisch und inhaltlich mutigen Entscheidungen, erklärt Kurator Herwig Totz. Aber all das habe sich ausgezahlt, um diese Kunstwelten miteinander in den Dialog treten zu lassen. Das Ziel, wer die Sammlung besucht, soll anders schauen und mehr sehen.
Yes, very early we were wondering what will we do with the collection.
Wir haben uns früh gefragt, was machen wir mit unserer Sammlung? Wir wussten, dass die klassische chronologische Anordnung im Kunstmuseum für das breite Publikum schnell langweilig wird, wenn man immer nur vom 15. Jahrhundert ins 16., 17., 18. und so weiter wandern muss, dann ist das einfach ermüdend.
Natürlich gibt es Schwerpunkte. Etwa den Saal für den flämischen Meister Peter Paul Rubens und seine großen Werke, allen voran die Anbetung der heiligen drei Könige und die letzte Kommunion des heiligen Franziskus. Doch die Schau im KMSK ist auch eine Einladung zur Dekonstruktion. Zwischen barocken Marmorskulpturen einflussreicher Häupter des 18. und 19. Jahrhunderts findet sich etwa moderne Streetart von Jean-Michel Basquiat. Kunst der Ohnmächtigen dringt hier ein in den Kreis der Macht.
Ja, Marmor sollte als Material natürlich noch die politische Bedeutung der dargestellten Herren verstärken. Aber diese Selbsteinschätzung wird konterkariert durch das mitten reingehängte Bild von Basquiat mit billigen Holzresten und Kunststoffen. Solche Kontraste, die irgendwie doch miteinander korrespondieren, haben wir hier im Museum an vielen Stellen.
So we did that, tried to do that again and again.
Das Doppelbödige hat Methode im KMSK. Es geht um das Spiel mit Konventionen, um das nur scheinbar Widersprüchliche, das Unbewusste in Bildprozessen. Zum Beispiel im spektakulären Raum der Madonnen. Die heilige Barbara von Jan van Eyck ist neben Jean Fouquets Madonna mit Kind zu sehen. Beide, van Eyck und Fouquet, sind Künstler des 15. Jahrhunderts. Doch während van Eycks Gemälde tiefe Religiosität beschwört, setzt Fouquet mit seiner Madonna in Wahrheit Agnès Sorel ein Denkmal, der Geliebten des französischen Königs Karl VII. Und gegenüber von diesem ungleichen Madonnenpaar ein Werk aus der Serie Der diagnostische Blick des belgischen Gegenwartskünstlers Luc Tijmans. Es zeigt den leeren Gesichtsausdruck einer Frau. Kurator Koen Bölkens.
Tijmans hatte sich von einer psychologischen Studie inspirieren lassen, nach der die Krankheit einer Person durch ihren Blick bestimmt werden kann. Und die Frau auf diesem Bild, so wissen wir, leidet an Brustkrebs. Für uns ist sie eine moderne Madonna. Deswegen gehört dieses Bild hierher.
Das Museum wagt ein spannendes Experiment. Es bricht mit alten Mustern und gruppiert die Sammlung lieber nach den großen Themen der Menschheit. Zum Beispiel Gier, Leid oder Schmerz. Ganz folgerichtig hängt neben dem Kreuzigungsbild des Hendrik von Rhein aus dem 14. Jahrhundert nun Günther Ückers nur aus Nägeln bestehendes Werk Ein dunkles Feld. Jedes zeitgenössische Werk in der Sammlung des KMSK spricht mit den alten Meistern, sagt Kurator Adrian Kronissen.
Viele Freunde und Bekannte, die nicht aus der Kunstszene kommen, sagen mir, wir haben keine Ahnung von der Kunst des 16. oder 17. Jahrhunderts. Aber wenn du uns sagst, schaut doch mal, wie die modernen Künstlerinnen und Künstler in diesem Raum hier mit Licht umgehen, dann können wir damit was anfangen. Dann können wir ein Bild aus den alten Epochen anschauen, weil du uns einen Schlüssel gegeben hast. Mit anderen Worten, es hilft manchmal, aus dem chronologischen Narrativ rauszugehen. Außerdem bringt man damit die Leute näher ran an das Wesentliche, an den kreativen Prozess in der Kunst.
Am Ende geht es immer um die Suche nach Licht, Farbe und Form. Revolutioniert hat diese Suche der belgische Künstler James Ensor. Ihm, dem aus Ostende stammenden Wegbereiter des Expressionismus, widmet das Museum in Antwerpen einen weiteren Schwerpunkt mit der weltweit größten Sammlung seiner Werke.
Ensor is one of the artists who said, well, you can use light, color and shape freely.
Ensor war einer derjenigen, die gesagt haben, lasst uns Licht, Farbe und Form einfach frei nutzen. Die alten Meister haben Geschichten erzählt. Sie hatten einen moralischen Anspruch an ihre Kunst. Es ging meist darum, religiöse Gefühle zu vertiefen. Aber Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts hat sich das gründlich geändert. Und genau um diesen Wandel geht es uns hier.
Kämen Künstler wie Peter Paul Rubens, James Ensor, Rick Wouters oder all die anderen heute selbst als Besucher vorbei, sie wären mit dem neuen Museum sehr zufrieden, glaubt Kurator Herwig Totz. Überzeugt ist er auch, dass das Team des KMSK nun auch vom breiten Publikum für seinen Mut belohnt wird.
Schaut, wie die Künstlerinnen und Künstler in den unterschiedlichen Epochen das Licht nutzen, wie sie Farben verwenden und Form. Wenn die Menschen sich darauf einlassen, dann wird die Sammlung ihnen gefallen.
As soon as they are open to do that, I think they will enjoy.
Mutig wollen die Museumsmacherinnen und Macher auch die Kolonialvergangenheit des KMSK aufarbeiten. Sie wissen aus den Recherchen der vergangenen Jahre, der Erwerb vieler Werke im 19. und 20. Jahrhundert wäre ohne die koloniale Ausbeutung des Kongo ebenso wenig möglich gewesen wie der Bau und die Finanzierung des monumentalen Museums. Die Zusammenhänge zwischen Kolonialzeit und Kunstbetrieb sollen nun in einer gesonderten Abteilung erforscht werden, gemeinsam mit der Universität von Antwerpen. Auch das, so Museumsdirektorin Carmen Willems, gehöre zur Verantwortung dazu, zum Anspruch des KMSK, kunsthistorische, ästhetische und politische Brücken zu schlagen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Das Königliche Museum für Schöne Künste in Antwerpen. Alexander Göbel hat berichtet. Und damit machen wir dann Schluss für heute. Mein Name ist Peter Weizmann. Und Kontinent, das europäische Magazin, gibt es auch als Podcast. Unsere Folgen finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek. Bis bald. Tschüss.